Ey, weißt du, was mir bei der Recherche zu rechtsextremen Narrativen auf Social Media extrem aufgefallen ist?
Nee, was denn?
Es gibt echt auffallend viele Narrative, die in so eine bestimmte Richtung gehen. Hast du eine Vorahnung, welche das sein könnte?
Nee, aber ich würde mal schätzen, aufgrund der ganzen aufgeheizten Diskussion rund um das Thema Migration, ist bestimmt irgendwas Rassistisches ist, oder?
Ja, absolut richtig. Antimuslimischer Rassismus, um genau zu sein.
Ja, das ist schon ganz schön krass, das ist vielleicht auch gar nicht so vielen bewusst, aber mittlerweile sind solche Narrative ja echt total im Mainstream angekommen.
Ja, darüber haben wir ja auch schon in der letzten Folge mit der Narrative Change Academy gesprochen. Das ist ein Projekt der Jungen Islamkonferenz, bei dem sie inklusive Gegennarrative etablieren wollen.
Ah ja, stimmt. Kannst du da noch ein bisschen mehr zu erzählen?
Ja, klar, aber das mache ich am besten, indem ich Jasmin und Kybra nochmal das Wort gebe. Deswegen gibt es hier nochmal das Interview mit den beiden in etwas ausführlicherer Form. Also viel Spaß damit. Ja, ich habe heute die Ehre, mit Jasmin und Kybra von der Narrative Change Academy zu sprechen. Das ist ein Projekt der Jungen Islamkonferenz. Und Jasmin, vielleicht magst du direkt mal erzählen, was eure Motivation hinter dem Projekt ist und was ihr da eigentlich so macht.
Die Motivation hinter der Narrative Change Academy ist, dass egal in welche Studie wir aktuell blicken und welche Zahlen wir hervorholen, es ein Muster gibt, was wir sehen. Schauen wir zum Beispiel in den Bertelsmann Religionsmonitor von 2019, können wir sehen, dass 52% der Befragten den Islam als Bedrohung empfinden. 2009 im Vergleich waren das zum Beispiel noch 32%. Das mag auf der einen Seite daran liegen, dass, wenn es in der deutschen Presse und im öffentlich-rechtlichen Fernsehen um Musliminnen geht, 60-80% der Beiträge Gewaltbezüge haben. Und das führt natürlich am Ende dazu, dass das öffentliche Bild junger MuslimInnen von polarisierenden, oft subtil rassistischen Erzählmustern dominiert wird, die auch weit weg einfach vom Alltag sind und häufig einseitig. Der unabhängige Expertenkreis Muslimfeindlichkeit, den das Bundesministerium des Innern und für Heimat nach dem rassistischen Anschlag in Hanau ins Leben gerufen hat, ist zu dem Ergebnis auch gekommen, dass Fehlinformationen und pauschale Zuschreibungen, aber auch die strukturelle Benachteiligung stigmatisierend wirken und eine Gefahr für unser Zusammenleben in Pluralität darstellen. All diese Aspekte waren für uns 2023 ein Grund, die Narrative Change Academy ins Leben zu rufen. Und unser Ziel mit der Akademie ist es, den gesellschaftlichen Zusammenhalt in Europa zu stärken, weil wir sehen, dass diese Einstellungen nicht nur in Deutschland weit verbreitet sind, sondern wirklich europaweit. Und wir diesen polarisierenden, rassistischen und auch antimuslimischen Haltungen und Diskursen aktiv entgegenwirken wollen und müssen. Mit der Narrative Change Academy schaffen wir deshalb Räume, die explizit für junge Menschen gedacht sind, die aus Europa kommen, die unterschiedliche Hintergründe haben, Erfahrungen und die gemeinsam in diesen Räumen träumen, existieren dürfen und auch bestimmen dürfen, wer sie sein wollen und nicht darüber streiten müssen, wer sie sind und wie sie von außen definiert werden. Und diese jungen Menschen, die zusammengekommen sind 2023, haben es sich zur Aufgabe gemacht, Narrative sichtbar zu machen, die bisher unsichtbar sind. Narrative, die auf Vielfalt, Toleranz und Zugehörigkeit beruhen und vor allem aber auch auf geteilter Menschlichkeit. Und diese Teilnehmenden des ersten Jahrgangs sind der Start eines europäischen postmigrantischen Netzwerks, das Jahr für Jahr wächst und das auch langfristig dazu beitragen soll, eine breitere Präsenz werteorientierter, postmigrantischer und inklusiver Narrative europaweit zu ermöglichen.
Was würdest du sagen, wie stark ist antimuslimischer Rassismus in unserer Gesellschaft verbreitet?
Wenn es um die Frage geht, wie stark antimuslimischer Rassismus in unserer Gesellschaft verbreitet ist, möchte ich vielleicht ganz kurz vorneweg eine kleine Begriffsdefinition wegschieben, weil es viele Begriffe gibt, wie den Begriff Islamophobie, Muslimfeindlichkeit, Islamfeindlichkeit, die uns begegnen. Und für uns ist es wichtig, dass wir bewusst den Begriff antimuslimischer Rassismus nutzen, weil dieser Begriff eben auch deutlich macht, dass die Ablehnung von MuslimInnen eine Form von Rassismus ist. Und das bedeutet an der Stelle, dass es nicht um individuelle Einstellungen geht, sondern dass auch strukturelle Perspektiven mit einbezogen werden, eine institutionelle Ebene und auch eine diskursive Ebene, die für uns besonders wichtig ist. Das heißt, was wird über MuslimInnen erzählt und wie werden sie auch dargestellt in den Medien, in der Öffentlichkeit? Das heißt, es ist wichtig, denn beim antimuslimischen Rassismus geht es nicht um eine Frage der religiösen Praxis und auch nicht darum, welche Einstellungen oder Verhaltensmuster Menschen gegenüber MuslimInnen haben, sondern insbesondere darum, welche Mechanismen greifen, die vor allem muslimische oder auch muslimisch markierte Menschen werten und benachteiligen. Und damit verbunden sind Fragen, Wie werden Musliminnen eigentlich zum anderen gemacht? Warum wird deutsch sein und muslimisch sein oft als Gegensatz empfunden? Und wer wird eigentlich am Ende auch muslimisch markiert? Da gibt es einen Prozess der Essentialisierung, der stattfindet. Und das heißt, damit ist gemeint, dass Menschen anhand eines Merkmals zu einer Gruppe zusammengefasst werden, ungeachtet davon, was eigentlich die Unterschiede zwischen diesen Menschen sind. Ich skizziere das mal ganz kurz. Man kann sich das wie folgt vorstellen. Es gibt ein Merkmal, das ist in unserem Fall das Muslimischsein, das Menschen nutzen, um MuslimInnen zu einer Gruppe zusammenzufassen, die angeblich alle die gleichen Eigenschaften, alle die gleichen Vorlieben, alle die gleichen Einstellungen haben. Das heißt, es findet eine Homogenisierung statt mit »die sind alles so«. Und am Ende wird alles auf dieses Merkmal zurückgeführt, sodass es beispielsweise nicht mehr um politische Entscheidungen geht, wie Arbeitsmarktpolitik oder die fehlende Anerkennung von ausländischen Berufsabschlüssen, die zu geringen Einkommen führen, sondern es liegt an den angeblichen Eigenschaften der Menschen, die dieser Gruppe zugerechnet werden. Die sind halt so. Und gleichzeitig wird an der Stelle ein Gegensatz konstruiert zwischen der markierten Gruppe und der dominanten Mehrheitsgesellschaft. Das heißt, Gemeinsamkeiten und auch Individualität werden außer Acht gelassen und vermeintliche Unterschiede an der Stelle aber überbetont. Das heißt, es findet eine Polarisierung statt in der Hinsicht, die sind ganz anders als wir. Und genau mit dieser Unterscheidung versucht man dann am Ende die Benachteiligung, die stattfindet, zu rechtfertigen, zu sagen, diese Menschen gehören halt nicht dazu, die sind nicht so gut wie wir. Und deshalb ist es an der Stelle auch nochmal wichtig, darauf hinzuweisen, dass es bei antimuslimischem Rassismus die Religion oder die Kultur ist, die die Rolle des unveränderlichen Unterscheidungsmerkmals einnimmt. Und es kommt am Ende nicht mehr darauf an, ob eine Person religiös ist, wie sie ihren Glauben lebt oder auch welche Lebensentscheidungen sie trifft, sondern am Ende nur noch darauf, wie die Mehrheitsgesellschaft ihn oder sie als Muslimin wahrnimmt und markiert. Deshalb ist es der Begriff antimuslimischer Rassismus, der nicht von religionsbasierter Diskriminierung ausgeht, sondern vielmehr von rassistischer Diskriminierung. Und wenn wir uns jetzt am Ende auch die Zahlen angucken, dann ist das Bild eigentlich relativ eindeutig. Wir haben zum Beispiel den Lagebericht Rassismus 2023, der zeigt, dass Musliminnen nach Sinti und Roma zu den am stärksten abgelehnten Minderheiten in Deutschland gehören. Wir sehen, dass Rechtsextremismus und Rassismus in Deutschland im Jahr 2022 um 7% zugenommen haben. Das zivilgesellschaftliche Lagebild antimuslimischer Rassismus 2022 zeigt zusätzlich, dass durchschnittlich mehr als 2, und wir sprechen hier nur von analogen Vorfällen, antimuslimischer Diskriminierung stattfinden. Das sind Diskriminierungsfälle, das sind aber auch verbale Angriffe, körperliche Übergriffe und auch Sachbeschädigungen. Und den digitalen Raum erfassen wir hierbei eigentlich noch gar nicht. Am Ende ist es auch so, dass wir sehen, dass vor allem die körperlichen und die verbalen Angriffe sich größtenteils gegen muslimische und muslimisch gelesene Frauen richten. Diese Gruppe wird als Person, als religiöse Person besonders sichtbar und ist damit auch besonders Zielscheibe von rassistischen Übergriffen an der Stelle. Und wenn wir uns jetzt all diese Zahlen angucken, dann sind das Zahlen, bei denen wir davon ausgehen können, dass es eine hohe Dunkelziffer gibt. Das heißt, viele Menschen melden diese Übergriffe gar nicht. Und wir müssen auch davon ausgehen, dass mit dem 7. Oktober nochmal ein Anstieg zu verzeichnen war mit Übergriffen und Diskriminierung in Deutschland. Und CLAIM, die Allianz gegen Islam- und Muslimfeindlichkeit, wird dazu zeitnah auch die Jahresbilanz veröffentlichen. Und dann liegen auch die Zahlen für 2023 vor. Und wir können sehen, ob da nochmal ein Unterschied, vor allem im letzten Quartal, zu verzeichnen ist.
Okay, und könntest du vielleicht nochmal darauf eingehen, welche Narrative da so von antimuslimischem Rassismus besonders häufig in der Gesellschaft verbreitet sind?
Die antimuslimischen Narrative haben sich natürlich bereits über Jahrhunderte etabliert. Wir haben den Kolonialismus, der mit reinspielt. Wir haben die Reconquista ab dem 8. Jahrhundert, die mit reinspielt. Und dann ist es häufig auch so, dass der 11. September nochmal besonders hervorgehoben wird, also 11. September 2001. Und von vielen Menschen wird dieser Tag als einschneidendes Datum wahrgenommen, wenn es um die Darstellung und die Sichtbarkeit von Musliminnen geht. Aber vielleicht vorneweg ist es festzuhalten, dass es keinen wesentlichen qualitativen Unterschied in der Darstellung des Islams und von Muslimen mit diesem 11. September gibt. Das heißt, alle Themenverknüpfungen und vor allem die Praxis der Markierung muslimischer Menschen waren vorher bereits genauso vorhanden. Was man aber sagen kann, ist, dass die Quantität der Thematisierung zugenommen hat mit dem 11. September und auch der Explizitheitsgrad von Schuldzuweisungen. Das heißt, wenn es um die in Anführungsstrichen Integration von Musliminnen geht, wird die im darauffolgenden Zeitraum als kritischer angesehen und auch Themen wie das Kopftuch und die in Anführungsstrichen verbundene Islamisierung, die mit dem Kopftuch in einer Form verknüpft wird, hat mit dem 11. September zugenommen. Man kann also insgesamt sagen, dass das Neue und das am zeitgenössischen antimuslimischen Rassismus das Merkmal, das ist, dass Integrations- und Migrationsdebatten vermischt werden und dass dieser Rassismus auch eine Form von Zugehörigkeit und Nichtzugehörigkeit erfüllt. Das heißt, es wird reguliert, wer Teil der Gesellschaft sein darf und wer auch Deutsch sein darf und wer nicht dazugehört und mit Attributen auch wie anders und fremd belegt wird. Und das zeigt sich auch auf inhaltlicher Ebene, wenn wir zum Beispiel in verschiedene Presseorgane gucken. Also alle einschlägigen Studien zeigen, dass es eigentlich eine Einheitlichkeit gibt, wenn es um die Darstellung von Islam und Musliminnen geht. Und dieses prinzipiell analoge Framing besteht auch über Rechts- und Linksdifferenzen hinweg an der Stelle. Das heißt, man kann wirklich sagen, dass die Darstellung des Islam ein Mainstream-Phänomen ist und dass MuslimInnen in den Medien als homogene Masse wahrgenommen werden, die als bedrohlich und gleichzeitig rückständig erscheint. Und damit einhergehen auch die zentralen antimuslimischen Narrative, die uns immer wieder begegnen. Und das ist einmal das Narrativ der Unterdrückung, das heißt Frauen, die Hijab tragen, die das nicht freiwillig tun, das Narrativ der Bedrohung. Hier geht es um Themen wie Islamisierung, Überfremdung, dann auch ganz viele starke Gewaltnarrative. Das heißt, wir kennen alle die Berichterstattung zu Clans und auch zu Drogenkriminalität, wo Verbindungen hergestellt werden und das Narrativ der Parallelgesellschaft, was in Deutschland auch sehr stark ist, wo es darum geht, dass Menschen sich nicht integrieren wollen, dass sie nicht Deutsch lernen wollen, dass es Parallelgesellschaften in unserer Gesellschaft gibt.
Jetzt haben wir ja schon viel über Narrative gesprochen und Kybra, vielleicht kannst du mir nochmal erzählen, ob es euch darum geht, existierende Narrative zu widerlegen oder auch darum, neue Narrative zu etablieren?
Im Laufe der NCA haben wir uns gegen die Idee entschieden, existierende Narrative von Musliminnen zu widerlegen. Auch hier ist eine Narrativtradition zu beobachten, die der Good and Bad Migrant, also auch ein narratives Zuspiel für die Mehrheitsgesellschaft. Genau darum geht es uns nicht, die Mehrheitsgesellschaft davon zu überzeugen, dass es auch gute Musliminnen gibt. Was bedeutet das überhaupt und warum brauchen wir das gesellschaftlich? Auch hier möchten wir diesen festgezierten Narrativen gar nicht so viel Raum geben. Die wollen wir nicht verfestigen, die wollen wir nicht erhalten. Wir haben uns dafür entschieden, auch hier nochmal metaphorisch gesprochen, die Bühne und das Mikrofon denjenigen zu geben und erzählen zu lassen, über die zu lange schon erzählt wurde. Wir verstehen die digitale Kampagne als Ausdruck eines großen kollektiven Bedürfnisses, von der wir aber auch wissen, dass sie nicht zu einer radikalen Veränderung führen muss. Sie ist ein lang erarbeiteter Schritt von vielen, die noch kommen werden.
Okay, und Jasmin, was denkst du, inwieweit können sich Narrativkampagnen wie eure auf anstehende Wahlen auswirken, also gerade mit Fokus auf junge WählerInnen?
Also wir wissen, dass wenn jetzt Bundestagswahl wäre, ungefähr 22% der 14- bis 29-Jährigen in Deutschland die AfD wählen würden. Das ergab die Befragung Jugend in Deutschland 2024. Und im Vergleich vor 2 Jahren waren es noch 9%. Und wenn man Expertinnen befragt, dann wird vermutet, dass es einen Zusammenhang gibt mit dem großen Erfolg der Partei auf TikTok. Wenn wir die AfD auf TikTok anschauen, dann erreicht die AfD auf TikTok 3-mal so viele Nutzer wie alle anderen Parteien im Bundestag zusammen. Und deshalb ist es für uns ein Anliegen, digitale Räume nicht den Rechten zu überlassen, sondern hier mehr sichtbar zu werden, mehr Raum einzunehmen und auch Narrativkampagnen zu starten, die an die persönlichen Interessen, Erfahrungen und auch an die Lebensrealitäten junger Menschen anknüpfen. Dann ein weiteres Thema ist es natürlich für die anstehenden Wahlen auch NichtwählerInnen zu mobilisieren. Wenn wir unter die Wahlberechtigten in Deutschland gucken, dann sind NichtwählerInnen häufig die größte Gruppe. Das heißt, man kann sagen, wenn man diese Personen mobilisieren würde, könnte man auch nochmal einen Shift in eine demokratischere Richtung erzeugen. Und was man auch sieht, ist, dass die Wahlbeteiligung in den letzten Jahrzehnten ungleicher geworden ist. Das heißt, je ärmer ein Stadtteil oder ein Wahlkreis ist, desto weniger Wahlberechte machen von ihrem Wahlrecht Gebrauch. Und das sieht man auch, weil es mit den Wahlergebnissen korreliert. Das heißt, Linkspartei, SPD und AfD erzielen die besten Ergebnisse dort, wo die Wahlbeteiligung niedrig ist. Und die Unionsparteien, Grüne und FDP schneiden dort besser ab, wo die Wahlbeteiligung hoch ist. Und das sind ausnahmslos Stadtteile und Wahlbezirke mit niedrigen Arbeitslosenquoten und mit hohem Durchschnittseinkommen. Das heißt, auch Menschen wieder zu erreichen mit Parteiprogrammen, die aktuell nicht erreicht werden, die nicht wählen gehen, weil sie in vielen Fällen ein Gefühl von Machtlosigkeit haben und auch ein Gefühl von Distanz zu politischen Entscheidungsträgern, ist ein wichtiges Thema. Und wenn Menschen am Ende glauben, dass mit der Abgabe der eigenen Stimme auch ein nennenswerter Einfluss auf politische Entscheidungen erfolgt, dann ist das auch ein Antrieb, am Ende wählen zu gehen. Und ein weiteres Thema ist, die bewegliche Mitte für uns zu erreichen. Das ist auch etwas, was wir mit der Kampagne versucht haben. Das heißt, viele Gesellschaften driften auseinander, weil die Treiber gesellschaftlicher Spaltung stärker werden und die Menschen sich voneinander entfernen. Und das heißt, wir brauchen auch wieder mehr gesamtgesellschaftliche Erzählungen, Narrative, die uns einen und die uns nicht spalten. Das heißt, am Ende müssen wir Menschen spüren lassen, dass das Verbindende für uns stärker ist als das Trennende. Und wenn wir etwas politisch verändern möchten, müssen wir explizit Menschen mit einbinden, die sich nicht so einfach einer Meinungsfront zuordnen lassen. Das ist das Segment der beweglichen Mitte. Das heißt Menschen, die weder rechts oder links verhaftet sind, sondern die mit ihrer Meinung und auch ihrer Stimmenabgabe shiften können, je nachdem, von wem sie erreicht werden. Aktuell sehen wir, dass die AfD es schafft, diese Menschen gut zu erreichen. Und die Frage ist auch ein Stück weit, warum schaffen das andere Parteien nicht in selben Maße? Und für uns ist es deshalb ein Anliegen, diese Menschen zu erreichen, ihnen Ängste zu nehmen und sie auch mit Themen zu erreichen, wo wir anknüpfen können und wo wir zeigen können, dass die Wahl rechter Parteien keine Lösung ist für Probleme, die in der Gesellschaft vorherrschen.
Ja, und zum Schluss würde mich natürlich noch interessieren, was ihr so in Zukunft bei der NCA geplant habt und auf was wir uns da noch so freuen dürfen.
Also wir möchten zukünftig mit der Narrative Change Academy noch mehr junge Menschen in Europa erreichen. Der erste Jahrgang hatte seinen Fokus jetzt erstmal auf Frankreich, dem Vereinten Königreich und Deutschland. Das werden wir für den kommenden und für die kommenden Jahrgänge ausweiten. Zusätzlich möchten wir auch noch mehr Aufklärungsarbeit im Bereich Medien und Politik machen. Das heißt, wir haben in Deutschland tolle Organisationen wie die Neuen Deutschen Medienmacher, die sich für gute Berichterstattung einsetzen, die sich für vielfältiges Medienpersonal einsetzen und hier auch tolle Arbeit machen. Aber wir als junge Islamkonferenz möchten da auch noch mehr Ansprechpartner für politische EntscheidungsträgerInnen sein, um zu helfen, dass Stereotype nicht weiter reproduziert werden und wir diese gemeinsame Narrative finden, die uns als Gesellschaft einen und nicht spalten. Zusätzlich ist es für uns auch noch ein Anliegen, mehr in Räume reinzugehen, in denen es auch ein Stück wehtut. Das heißt, noch mehr Raum mit digitalen Kampagnen einnehmen, noch mehr dahin gehen, wo junge Menschen sich bewegen. Das heißt, TikTok auch als Raum zu erschließen und diese Menschen auf TikTok auch für Demokratie und Menschlichkeit zu gewinnen und diese Räume nicht rechten Playern zu überlassen, wie es aktuell der Fall ist.
Okay, dann bedanke ich mich bei euch beiden für die spannenden Einblicke und auch großen Dank an alle Zuhörenden. Und dann verabschiede ich mich. Und sag bis zum nächsten Mal. Macht's gut.
Diese Episode wurde im Rahmen des Projekts Level Up produziert.
Level Up wird gefördert vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend im Rahmen des Bundesprogrammes Demokratie leben.
Die Veröffentlichung stellt keine Meinungsäußerung des BMFSFJ oder des BAFZA dar.
Für inhaltliche Aussagen tragen die AutorInnen die Verantwortung.